Free audio post-production by Alphonic.com.
Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Crossover von Quality Downtime und Brettspiel News. Den ersten Teil zu diesem Podcast findet ihr auch auf Brettspiel News. Und wir haben uns in der Pfalz getroffen und hatten da ein wunderschönes Brettspielwochenende bei tollen Gastgebern. Und da haben wir Brettspiele gespielt, wir haben Kartenspiele gezockt und auch Puzzle gelöst. Und über einige von diesen Spielen wollen wir heute reden. Mit dabei sind Lisa.
Hallo.
Daniel.
Moin.
Und noch ein Daniel.
Hallo.
Philipp.
Hallo.
Und Sven.
Hi, hi.
Okay. Ja, wir können direkt reinstarten. Vielleicht haben alle schon die erste Folge gehört. Wenn nicht, könnt ihr zu Brettspiel News schalten. Da findet ihr den ersten Teil dieses Podcasts. Und das erste Spiel, was wir in einer großen Gruppe gespielt haben, haben alle mitgespielt, ich weiß es gar nicht, war Heat.
Ich war dabei, aber...
Ich war nicht dabei, Heat ist, nee.
Das ist wunderbar, dann hast du, kannst du ja auch deine Meinung dazu äußern.
Mhm. Er hat nicht gespielt, er darf nicht reden.
Wär jetzt spannend, wir hatten im ersten Teil Blood on the Clock Tower, was sehr gelobt wurde und ich habe es versucht niederzumachen, aber natürlich habe ich als einzelne Person keine Chance dagegen. Jetzt wäre es ja spannend, wenn Philipp anfangen würde, Heat zu beschreiben und wir uns mal seine Perspektive anhören, bevor wir dann reinsteigen.
Also ich würde sagen, ihr macht das Spiel und dann grätsch ich so von der Seite mal rein zwischendurch. Weil bei mir ist es jetzt auch schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Und ich habe es auch nur einmal gespielt, deswegen meine Meinung mit sehr viel Salz genießen.
Aber dann aus Gründen wahrscheinlich. Ja, gerne. Daniel, möchtest du es erklären? Es war dein Spiel, oder?
Stimmt's? Ja, es war von Manuel, aber ich habe es auch schon ganz oft gespielt. Also ja. Wer Heat jetzt noch nicht kennt, das ist halt ein Rennspiel für große Gruppen. Also mit den Erweiterungen kann man es mit 8 Personen spielen. Und die waren eben dabei. Manuels Version war extremst gepimpt von dem Spiel. Das Spiel funktioniert eigentlich wie ein Autorennen, wie man sich das vorstellen kann. Also man hat sein Cockpit vor sich liegen, man hat eine kleine Gangschaltung, kann von ersten bis in den vierten Gang schalten und das definiert dann auch, wie viele Karten man von der Hand ausspielen darf. Das sind Geschwindigkeitskarten, die sagen an, wie schnell man fährt und das ist halt bei einem Rennspiel schlecht, wenn man zu schnell in eine Kurve fährt. Das ist hier tatsächlich auch abgebildet. Das heißt, wenn man zu flott in eine Kurve fährt, heizt sich der Motor auf. Man bekommt in sein Deck Wärmekarten. Die verstopfen einem das Deck nach und nach, weil die kriegt man nicht mehr raus, außer man fährt in den unteren Gängen und kühlt den Motor quasi wieder. Und das funktioniert hier total, ja, ich finde es sehr logisch bei dem Spiel. Es ist kleinteilig, es ist kleinschrittig, man hat mehrere Schritte. Es gibt auch ein bisschen Aufholmechanismus für diejenigen, die weiter hinten liegen. Die kriegen dann nochmal einen extra Boost dazu und haben zusätzlich die Möglichkeit, den Motor zu kühlen. Was man hier auch noch machen kann, es gibt hier noch Windschatten. Das heißt, wenn man hinter einem stehen bleibt, in einem anderen Fahrzeug, dann kann man vorbeifahren. Und das zieht nicht zur Geschwindigkeit zu. Das ist mal relevant, wenn es zum Beispiel um eine Kurve geht, die definiert, man darf hier nur 5 schnell sein. Und man wäre 5 und dann bleibt man genau hinter jemandem stehen und zieht dann doch über die Kurve drüber. Das zählt halt nicht dazu, dass man dann 6 oder 7 Schritte hätte. Ja, und das ist eigentlich so ganz grob Heat beschrieben. Das basiert auf dem Spielsystem von Flamme Rouge, das ist ja schon ein bisschen älter. Das habe ich tatsächlich nie gespielt, weil das Setting mich absolut nicht abgeholt hat. Und hier das Formel-1-Setting, das hatte mich schon gepackt, aber ich bin tatsächlich durch Peter drauf gekommen, weil der hatte sich das damals auf das Spiel direkt gekauft. Und dann haben wir das abends sofort gespielt, er wollte das sofort auf den Tisch bringen. Und ich habe gedacht, das ist ja fantastisch, das Spiel. Und habe es mir auch dann direkt geholt und habe es bis heute nicht mehr bereut und habe es auch ganz, ganz oft auf den Tisch gehabt. Seitdem war es wahrscheinlich auch mein meistgespieltes Spiel.
Das ist spannend. Also ich finde es okay. Ich habe es bis jetzt 2-mal gespielt, beide Mal mit dir, Daniel. Beides Mal bei so einem Brettspiel-News-Treffen, kann man sagen. Und Ich muss sagen, man hat am Anfang so das Gefühl, dass es recht zufällig ist, aber das ist es, glaube ich, gar nicht. Also ich denke, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, kann man das sehr gut kontrollieren, das Spiel, und weiß auch, wie man seine Maschine ausreizen kann, um vorne wegzufahren. Also das muss ich schon sagen, da gibt's, glaube ich, eine Lernkurve, wo man als Neuling, sage ich jetzt mal, schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Nachsehen hat, aber man merkt schon, wenn Leute das öfters gespielt haben, wie, dass die anders mit dem Spiel umgehen.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also es war auch meine erste Partie jetzt in der Pfalz, und am Anfang wusste ich auch erstmal so gar nicht, gehst du jetzt sofort ganz hoch mit dem Motor, oder kommt ja dann gleich schon die Kurve, da musst du eh wieder runterschalten, weil ich da nicht so viele Karten spielen möchte und nicht aus der Kurve, ja gut, fliegen kann ich nicht, aber damit der Motor nicht überhitzt. Und das war am Anfang eher so, ja, ich guck einfach mal, ich möchte erstmal so ein Gefühl für das Spiel bekommen. Und die, die das Spiel schon kannten, die haben einfach so viel besser gespielt. Die hatten noch den Windschatten viel mehr mit einkalkuliert, als ich es zum Beispiel gemacht habe. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hatte jetzt nicht direkt nach dem Spiel dieses Jucken in den Fingern, was Daniel 2.5 eigentlich immer hat, das Spiel sofort zu kaufen mit allen Erweiterungen, die es gibt, sondern ich würde dieses Spiel so ein, zwei Mal noch spielen, um dann irgendwie herauszufinden, ob es etwas ist. Weil an sich finde ich das ganz cool, dass es eine andere Mechanik ist, ein anderes Thema, ist jetzt nicht einfach so ein, also, ja, nicht so ein Spiel, was wir jetzt schon sehr häufig so im Regal stehen haben. Insofern würde mich das an der Stelle schon ein bisschen ansprechen. Aber jetzt, aber ich müsste erstmal reinkommen. Also das war erstmal auch so mein Eindruck. Erstmal reinfinden.
Ich habe das Spiel ja am Wochenende nicht mit euch mitgespielt, aber ich habe auch schon etliche Partien von dem Spiel hinter mir. Und es ist ähnlich wie bei anderen Spielen bei mir, es hat in der Erstpartie überhaupt nicht gezündet. Daniel, wie du berichtet hast, ist das Spiel recht kleinteilig oder kleinschrittig. In deiner Runde machst du eben Schritt 1, 2, 3. Manche davon sind parallel zu anderen Spielern, manche davon führst du alleine aus. Dann ist es sehr wichtig, welche Geschwindigkeit hast du. Die Windschattengeschwindigkeit zählt dann nicht dazu. Aber diese kleinen Regeln, die sind unbedingt zu beachten. Und wenn man das eben Schritt für Schritt macht, ein bisschen, dass alle gleichzeitig spielen, alle achten aufeinander, dann fängt das Spiel auch wirklich an, Spaß zu machen, weil in meiner ersten Partie war das überhaupt nicht der Fall. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wo sind die anderen, in welchen Schritten sind die anderen. Ich habe mit mir zu kämpfen gehabt und dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich bin aus jeder Kurve geflogen. Und tatsächlich kann man auch aus Kurven fliegen, wenn man nämlich zu viel Hitze ansammelt und der Hitzestapel ist leer, weil er eben komplett in meinem Deck ist. Und ich fahre trotzdem zu schnell durch eine Kurve, muss ich mich eben wiederum vor die Kurve stellen im ersten Gang. Also man kann tatsächlich rausfliegen. Ich habe Flamme Rouge vorher schon gespielt. Ich liebe Flamme Rouge. Ist ein bisschen andere Mechanik, sehr ähnlich, weil du hast am Anfang ein Kartendeck bei Flamme Rouge. Das spielst du runter. Jede Karte, die du ausspielst, fliegt aus dem Deck raus. Und du hast die dann gegen Ende des Rennens dann überhaupt nicht mehr zur Verfügung. Das ist bei Heat anders. Bei Heat sammelst du eben Hitze in dein Deck, musst sie dann durch langsames Fahren wieder aus dem Deck rausbringen, um sie dann eben an bestimmten Positionen wieder durch eine schnelle Kurve wieder ins Deck zu kriegen. Aber es ist eben sehr wichtig. Ich habe jetzt auch schon von anderen Spielern gehört, ja, da muss man ja nur bis zur nächsten Kurve rechnen. Es sind 5 Schritte, also fahre ich genau diese 5 Schritte, damit ich vor der Kurve anhalte. Dann fahre ich da langsam über die Kurve und dann fahre ich eben wieder schnell weiter. Aber genau das ist es eben nicht. Erfahrene Spieler fahren wirklich mit Absicht zu schnell um eine Kurve rum, dann sammeln sie halt 2 Hitze, die kann ich aber da und da eventuell wieder abbauen. Genau, also am Anfang hat mir das Spiel überhaupt keinen Spaß gemacht, auch in der Zweitpartie hat es mir noch nicht Spaß gemacht, aber ich bin froh, dass ich weitergespielt habe und habe jetzt schon über 30 Partien bestimmt von diesem Spiel und ich bin echt überzeugt. Okay. Und auch die Erweiterungen machen wirklich viel Sinn. Tunnel, nasser Asphalt, was es da alles gibt. Kleinere Mechanismen, die dazukommen, die das Spiel bereichern, aber nicht zu viel Regeln beinhalten. Ja. Und vor allem die ganzen Strecken, die es dann eben noch gibt, viel Kurven oder wenig Kurven, machen schon viel aus.
Genau, und man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt ja eigentlich nur das Grundspiel gespielt mit 2 ausgetauschten Karten an einem Wochenende. Und es gibt ja noch Module, die das Spiel ja noch mal verändern, dass man sein Auto ein bisschen spezialisieren kann. Das Problem ist, ich habe das Spiel so oft schon auf den Tisch gebracht, aber diese ganzen Module eigentlich noch nie gespielt, weil ich immer mit der unterschiedlichen Gruppe spiele, wo dann wieder Leute dabei sind, die das noch gar nicht kennen. Und dann lasse ich das dann immer raus, weil da müsste ich mich dann selber auch erstmal reinfuchsen. Und dann habe ich das, ich glaube, einmal habe ich so ein oder zwei Module dazugenommen. Die sind auch cool, aber allein das Grundspiel macht schon so viel Spaß. Aber ich finde es fantastisch, dass halt in dieser Box von Anfang an direkt mehrere Module drin waren. Man muss jetzt die Erweiterung nicht haben deswegen. Also da gibt es dann zusätzliche Module einfach und neue Karten. Aber allein, was man hier für Spielspaß in der Grundbox hat, das ist schon fantastisch. Wenn man halt überlegt, hier und da gab es das letztens schon wieder für 40 Euro. Und da, also wenn man auch nur ansatzweise mit diesem Setting halt was anfangen kann, dann denke ich, sollte man es unbedingt mal ausprobieren und auch in seine Sammlung aufnehmen, weil das ist halt sehr einzigartig und es eignet sich immer für große Gruppen. Und meine Erfahrung ist, ich habe es mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedensten Menschen schon gespielt und selten gab es Menschen, die da gar nicht von begeistert waren. Philipp, wir haben es noch nicht gespielt zusammen.
Nee, also ich hab's mal vor einer Weile gespielt und ich glaube, der Großteil meines eher negativen Eindrucks kommt tatsächlich aus dem, was Sven schon erzählt hat, dass ich diese Phasen, dieses Kleinteilige, dieses Schritt für Schritt da durchgehen, dann weißt du nicht wirklich mehr, was der eine Schritt da überhaupt gemacht hat oder wofür der überhaupt gut ist. Und ich glaube, deswegen hat es mir auch einfach nicht wirklich Spaß gemacht. Und dann habe ich auch noch so ein etwas seltsames, widersprüchliches Verhältnis zu dem Thema, weil erstmal mag ich keinen Motorsport. Zweitens mag ich aber eigentlich Spiele, die versuchen, Sachen zu simulieren. Also ich bin eigentlich großer Fan davon, wenn Brettspiele versuchen, Sachen wirklich zu simulieren, so wie sie wirklich in echt funktionieren. Und dann hat mich irgendwie so ein bisschen genervt, dass das Spiel in so einer komischen Zwischenwelt zwischen Simulation von Formel 1 und absolutem Arcade Racer und du fährst einfach zu schnell durch die Kurve und passt schon ist. Das hat mich dann irgendwie auch einfach gestört. Also, weil ich bin halt zuerst reingegangen, das sieht aus wie ein Arcade-Racer, da ballert man einfach rum und das ist bestimmt total krass. Und dann habe ich das gespielt und dachte so, aber es fühlt sich an wie ein Simulationsspiel mit dem Gangwechsel und da muss man von den Kurven aufpassen und dann muss man das Wetter beachten und so ein Kram oder diese komischen Marker zwischen den einzelnen Streckenabschnitten, bei denen ich nicht mehr weiß, wie sie heißen. Und ich weiß nicht, diese Mischung aus den beiden, die hat für mich einfach nicht so richtig funktioniert, weil ich dachte, erst dachte ich, das ist ein Arcade-Racer, das ist einfach nur Spaß, das ist Mario Kart ohne Items. Und dann habe ich angefangen zu spielen und dann war es irgendwie doch eine Simulation. Und dann habe ich irgendwann einfach den Überblick verloren, auch noch über diese ganzen kleinteiligen Sachen und diese Phasen, die man da durchgeht. Und ja, ich glaube, deswegen war meine erste Partie einfach nicht besonders positiv für mich. Aber vielleicht muss ich es einfach auch noch ein paar Mal spielen und dann zündet der Funke.
Die dritte Partie, die zündet.
Da muss ich ja noch so eine Scheiß-Strategie spielen.
Wobei ich sagen muss, hier hat man aber schon ein bisschen das Gefühl, wirklich ein Rennen zu fahren. Ne? Du kannst nicht genau abschätzen, was die anderen machen. Du kannst vielleicht dir denken, was sie machen oder wo sie nachher stehen. Du hast den Positionswechsel zwischen den Autos. Die Spielzüge, wenn die Karten ausgespielt sind, gehen relativ schnell. Deswegen habe ich hier wenigstens so ein bisschen dieses Rennfeeling.
Genau.
Ein krasser Gegenentwurf dazu war, ich habe jetzt Dirt and Dust gespielt. Ich will da jetzt nicht groß drüber reden, aber da spielst du einfach nur mechanisch irgendwas. Und du hast weder optisch noch vom Feeling her irgendwie eine Art Rennspiel vor dir, sondern du puzzelst einfach nur Ressourcen hin und her. Und da finde ich, das macht Heat schon ganz gut, dieses Gefühl zu haben, dass wir ein Rennen fahren.
Mhm. Ja.
Auch dieses Gefühl, dass man wirklich in so einem Rennauto sitzt und da die Sachen quasi macht, die man in so einem Rennauto macht. Also nicht, dass man da jetzt auf irgendwelche Pedale drückt oder so, aber du hast diese kleine Gangschaltung und so. Das ist halt genau dieser kleine Simulationsaspekt, den ich dann halt super gut finde, aber irgendwie die Mischung mich dann irgendwie so ein bisschen abgeschreckt hat.
Okay.
Das ist aber die Lernkurve, die man mit dem Spiel hat. Ich habe die erste Partie auch bodenlos schlecht gespielt und ich fand es aber interessant genug, um es halt dann nochmal zu probieren. Meine Erfahrung ist einfach, das kommt hier extremst aufs Timing an und das Beste aus dem, was man hat, zu machen. Wenn man halt kleine Karten hat, dann spielt man halt viele Karten. Wenn man große Karten hat, schaltet man halt einen Gang weiter runter. Und es hat noch nie jemand mit einem kalten Motor ein Rennen gewonnen. Also man muss hier das auch immer ans Limit treiben, das Auto um zu gewinnen. Tatsächlich, gerade wenn man mit mehreren Leuten spielt, die auch erfahrener sind, dann muss man einfach bis zum Ende fighten. Und dann kommt es natürlich am Ende auch auf Glück an, ob man halt die richtigen Karten zieht oder nicht. Aber das finde ich auch komplett in Ordnung, weil es halt relativ schnell geht, das Spiel. Also jetzt mit 8 Leuten dauert natürlich schon länger, aber ich finde es trotzdem, es fühlt sich nicht so lange an, weil man halt ständig was zu tun hat. Man ist ruckzuck dran, man wartet nicht lange auf die anderen und das macht halt dieses Spielgefühl einfach fantastisch, finde ich.
Kann ich dir auch nur zustimmen. Es hat sich echt sehr kurzweilig angefühlt. Wir hatten alle irgendwie immer was zu tun. Es gab irgendwie so gut wie gar keine Downtime. Es war spannend zu sehen, wie die anderen die Karten ausspielen, wo die dann hinterher landen, weil gefühlt nach der 2. Runde hatte, glaube ich, Thomas so ein, ja, aber jetzt ist doch schon klar, wer gewinnt. Die Person ist so weit vorne, ich glaube, das war deine Frau, die düst und jetzt davon und war doch nicht so einfach, weil es ja doch irgendwie so ein bisschen Kartenglück auch noch ist. Was haben die anderen für eine Strategie gerade? Was spielen die anderen? Spielen die so einen Booster oder nicht? Überheizen die den Motor? Ich glaube, an einem gewissen Punkt hatten wir alle das Mantra, überheizen, überheizen. Der Motor muss auf Hochtouren laufen, sonst kommen wir ja alle nicht mehr voran. Da haben uns dann die Field-Spieler da so ein bisschen Mut gemacht, so, ja komm, noch eine Heat-Karte ins Deck, die kriegst du wieder weg, los, pack rein. Und ja, das war ganz cool. Also es hat Spaß gemacht in der Runde. Ich würde es auch auf jeden Fall nochmal spielen, um dem Spiel einfach da nochmal so ein bisschen mehr abgewinnen zu können, also auch ein bisschen mehr lernen zu können, wie verhalte ich mich. Und das Thema finde ich, wie gesagt, einzigartig von der Mechanik her. Deswegen finde ich es eigentlich cool genug, aber habe es jetzt nicht sofort gekauft. Sorry, Daniel. Liegt nicht unterm Weihnachtsbaum. Spoiler.
Ja, der führende Spieler muss ja nicht unbedingt gewinnen, wie ihr es jetzt ja auch erfahren habt. Der profitiert nämlich eben nicht von diesem Windschatten, ne? Das ein bisschen Aufholmechanismus ist, würde ich sagen. Genau, und wie Daniel schon gesagt hat, du kannst eben ganz vorsichtig spielen, dann wirst du aber wahrscheinlich nicht gewinnen, weil mit einem kalten Motor kannst du das Rennen nicht gewinnen, aber du kommst durch jede Kurve ganz gediegen durch, wie die, ich glaube Hicks hieß die, von Police Academy, die eine, die halt den Parcours ganz gemütlich fährt und der Tackleberry dann eben total die Kurven nimmt und eben das Rennen gewinnt. Genau. Und so kannst du dann eben auch auf Glück spielen. Und wenn die Karten dann richtig kommen und du im richtigen Gang bist vor der Kurve, doch noch 2, 3 Einser hast auf der Hand und nicht zu schnell durch die Kurve fährst, dann hast du eben Glück gehabt, hast auf Risiko gespielt und gewinnst. Ja, sehr emotional kann es dann eben auch werden.
Ja, ein sehr taktisches Push-Your-Luck-Spiel einfach, ne? Muss man sagen.
Ja, Daniel, du wolltest das ja eigentlich auch unbedingt spielen, 2.5. In welchem Spiel warst du denn eigentlich gefühlt 6 Stunden verhaftet?
Ich glaube, das war während SETI tatsächlich. Ja, ich habe mich auf den letzten Brettspieltreffen immer darauf eingetragen, ich möchte unbedingt das Spiel spielen. Ich möchte unbedingt nochmal Heat spielen. Ich habe es nie geschafft. Ich war immer irgendwie anders beschäftigt. Sehr, sehr schade. Aber ich habe euch ja gehört, ich werde die Chance irgendwann nutzen. Ich werde es unbedingt spielen wollen. Und was mich vor allem gereizt hat, war die Tatsache, dass ja jeder tatsächlich das. Also es macht keinen großen Unterschied, wie viele Spieler mitspielen. Ne? Die Downtime ist relativ gering. Habe ich zumindest rausgehört. Und das alleine, glaube ich, macht es ja für hohe Spielerzahlen einfach perfekt. Aber okay, ich werde mir dazu eine Meinung bilden, wenn ich irgendwann die Chance habe, es zu spielen, wenn es irgendwann unterm Tannenbaum liegt zum Beispiel oder dergleichen.
Nicht dieses Jahr.
Mal gucken.
Kommen ja noch ein paar Weihnachten.
Er kauft sich selbst und legt es unter den Weihnachtsbaum.
Oder hast du auf einmal im März dann Weihnachtsbaum stehen?
Er macht das wie vor 2 Jahren. Er legt die Spiele, die er haben möchte, mir unterm Weihnachtsbaum und erklärt dann, warum ich mich über dieses Spiel jetzt eigentlich freuen müsste.
Du wolltest unbedingt Astronauts spielen.
Weil er sich jetzt aber selber freut.
Clever.
Ja.
Dann gehen wir mal zum nächsten Spiel. Und zwar, ja, welches sollen wir als nächstes machen? Das lange oder das kurze? Sagen wir einfach mal, machen wir das lange. Das ungefähr so lange gedauert hat, gefühlt wie 5 andere Partien. Ich weiß nicht, ob es so lange war wie SETI, aber ich weiß, dass Philipp irgendwann kam. Und ich habe gesagt, ah, seid ihr fertig? Und er so, nee, die sind jetzt in der letzten Runde. Und dann hat er noch bei uns ein bisschen zugeguckt. Und irgendwann eine halbe Stunde später kamen dann alle raus. Und ich dachte, hey, Moment mal, ich dachte, das Spiel wäre fertig und so. Aber dann war erst Punkte auszählen und so. Erzähl mal.
Ja. The Voynich Puzzle, ja. Das ist so ein Spiel, das habe ich vor der Spielemesse in Essen ganz doll gehypt. Habe mich in den Himmel gelobt, ne? Wie toll das aussieht und wie geil das Thema ist. Alle, die sich für das Thema interessieren, sollten einfach mal Voynich-Manuskript irgendwie bei Wikipedia oder so eingeben. Ne? Das kriegt ihr schon alleine hin. Habe ich auch schon mal erzählt in einem früheren Podcast, also müsst ihr ein bisschen ein paar Folgen zurückgehen. Ja, The Voynich Puzzle. Ziemlich dickes Eurogame. Ist ein Spiel von Danny Garcia, den kennen ja wahrscheinlich einige von einigen Spielen. Verlag ist Salt and Pepper Games. Auch die sind mittlerweile, glaube ich, ein Name, den man ab und zu mal schon mal gehört hat. Für 1 bis 4 Personen weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber kommen wir gleich noch drauf. Spielzeit angeblich 90 bis 120 Minuten. Halte ich für ein Gerücht.
Eine Lüge.
Pro Spieler steht da.
Für die letzte Runde.
Selbst das würde nicht reichen.
Und Mechanismen ist eigentlich ja schwierig zu sagen, finde ich ein bisschen. Es ist irgendwie ein Buchbauspiel am Anfang zumindest. Also man baut kein Deck, sondern so ein Buch zusammen. Und dann muss man Aufträge erfüllen, muss auch Plättchen legen und natürlich wieder ganz viele Kombos zusammenbauen. Und es geht eben im Spiel darum, dass die Spielenden das Voynich-Manuskript entschlüsseln sollen. Wie gesagt, müsst ihr nachgucken, was das ist. Jeder hat dafür ein eigenes Buch, also eine eigene Ausgabe vom Voynich-Manuskript. Und da drin sind dann immer so Doppelseiten, die man aufschlagen kann. Und da sind Karten drin mit Aktionen drauf. Das heißt, man schlägt immer dieses Buch auf und hat dann quasi so eine Doppelaktion, die man machen kann. Und diese Seiten, die stellen dann immer einen Bereich, einen thematischen Bereich aus diesem Buch dar und auch einen Bereich auf dem großen Spielfeld, das es gibt. Und im Laufe des Spiels werden die Buchseiten dann auch immer weiter aufgewertet. Ne? Das ist dann so der Sinn, okay, man schlüsselt das Buch immer weiter, man weiß immer mehr, was in diesem Buch stehen soll. Und deswegen werden auch die Aktionen besser in meinem eigenen Buch, die man machen kann. Und ja, die Aktionen, die man dann macht auf den Buchseiten und den verschiedenen Regionen auf dem Spielfeld, die bringen einem dann Punkte auf so thematischen Leisten. Man hat nämlich nicht nur einen Siegpunktemarker, der um das ganze Feld rumwandert, sondern 5 oder 6, glaube ich.
5 weitere noch.
5 weitere noch, genau. Die sehen leider auch alle genau gleich aus, sind also auch echt schön schwierig auseinanderzuhalten. Und auf diesen Themenleisten, nenne ich sie jetzt mal, gibt's Meilensteine, die man erreichen kann. Und wenn man diese Meilensteine erreicht, dann bekommt man Puzzleteile, also Puzzleteile. Und die kann man auf einer Region des Boards dann eben in so ein Puzzle rein sortieren. Und das stellt dann sozusagen dar, dass dieses Rätsel und dieses Buch weiter entschlüsselt wird und dass man dieses Wissen teilt mit den anderen und deswegen bauen da alle so ihre Puzzleteilchen zusammen auf diesem Board. Und dann gibt es noch so Schlüsselaktionen oder Lupenaktionen, glaube ich, sind das, wo man diese Lupen auf diesem Puzzleboard verteilt und je nachdem, wo man sie hinpackt und dann in irgendeiner Form aktiviert, bekommt man dann die tatsächlichen Siegpunkte, ja, nicht die thematischen Punkte auf den thematischen Leisten, sondern die Siegpunkte auf der Siegpunkteleiste. Ja, genau, und das ist so ein bisschen der Sinn des Spiels, dass man auf diesen thematischen Leisten aufsteigt, indem man diese einzelnen Regionen dieses Boards mit diesen Minigames, die es da gibt, so ein bisschen bedient. Und wenn man das dann gut gemacht hat, dann kann man ordentlich Puzzlechen verteilen und ordentlich Lupen verteilen und dann nimmt man die da runter zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und dann gibt's fett Siegpunkte. Habe ich das ungefähr so richtig erklärt, Daniel?
Auf jeden Fall kürzer.
Also es klingt bis hierhin total trivial.
Ja, eben. Das war's ja auch, oder? Also deswegen war es ja auch, ich habe ehrlich gesagt nicht mitgeschnitten, wie lange wir gebraucht haben, aber es waren so ungefähr 3,5-4 Stunden, oder?
Es waren 4 Stunden.
3,5 Stunden, ja.
Sogar mehr, glaube ich. Also mit Erklärung auf jeden Fall.
Okay, aber also nicht jetzt ohne darauf rumzuhacken, aber jetzt nicht bedeutend länger wie bei SETI, sage ich jetzt mal.
Nein, nein.
Okay.
Nein, das war aber völlig anderes Spielgefühl als bei SETI, würde ich sagen, weil das ist Downtime das Spiel, würde ich sagen, oder?
Okay.
Die Züge sind deutlich voluminöser im Denkmuster. Was du gerade richtig gut erklärt hast mit den thematischen Leisten ist, dass du natürlich viele Punkte auf diesen thematischen Leisten sammeln möchtest und die Seiten, die du upgradest mit diesen Lupenaktionen, die geben dir irgendwann noch Multiplikatoren für bestimmte thematische Leisten. Das heißt, du möchtest quasi bei der Botanik dich verbessern, brauchst dafür aber rote Puzzleteile, das heißt, du musst vorher ein anderes Puzzle bedienen und kriegst dann einen Booster für die gelben Puzzleteile oder also für das gelbe Rätsel, wie auch immer. Das heißt, du musst irgendwie alle Puzzle bedienen oder andere Spiele bedienen, in einer bestimmten Reihenfolge am besten, weil das dann ja auch nur am meisten Sinn macht. Und das ist tatsächlich unglaubliches Denkvermögen, was man da benötigt. Und dementsprechend kommt auch sehr schnell diese Downtime zustande. Genau. Und dementsprechend hat das Spiel auch relativ lange gedauert, obwohl wir nicht so viele Züge gemacht haben, aber es ist halt extrem viel Vorplanung nötig. Wenn du weißt, dass du nächstes Mal, wie gesagt, Botanik spielen möchtest, musst du jetzt bei Balneologie Punkte sammeln und danach musst du da Punkte sammeln. Und, du kannst versuchen, das vorzurechnen und du weißt auch ungefähr, was du nächstes Mal machen möchtest, aber wenn du dann dran bist, musst du halt die nächsten und die vielleicht geben, die nächsten beiden Züge vorausplanen und das macht das Ganze so unglaublich langwierig. Und ich hatte es vorher auch nur zweimal im Solo-Modus gespielt und ich habe tatsächlich nicht so richtig viele Änderungen bemerkt, ob ich jetzt mit drei Mitspielern spiele oder gegen einen Bot. Es gibt zwar positive Verbindungen, positive Interaktion mit den anderen Spielern, unter anderem zum Beispiel, wenn neue Puzzleteile gelegt werden, die sind jetzt nicht random, wie bei einem Voynich, gegen den man dann spielt, sondern die haben irgendwie auch Sinn und du kannst dadurch auch profitieren, weil du plötzlich mehr Sachen upgraden kannst, die du vorher nicht konntest. Aber dann war es das größtenteils auch. Von daher, der Unterschied ist nicht riesig. Du hast nicht so viele Interaktionen auch mit den Spielern, auch auf Kommunikationsebene, weil du einfach so tief in deinem Denkmuster drin bist, dass du gar nicht auffällt, was die anderen machen. Ich hatte keinerlei Ahnung, wie gut die anderen wirklich stehen, wie viel sie wirklich geupgradet haben, weil da 25.000 verschiedene Punktemarker am Rand stehen, die du nicht zuordnen kannst und da hast du vielleicht eine Ahnung, wer gerade führt, aber du weißt nicht, wie viele Multiplikatoren der hat oder ob der die richtigen Sachen auch upgradet hat. Von daher, du hast nicht wirklich eine Ahnung, wer gerade führt. Und du bist auf dich selbst konzentriert, spielst ein solitäres Spiel. Ich liebe diese Art von Denkrätseln, was ähnlich ist wie bei Sedi, wenn du so möchtest, weil du eben versuchst, dein eigenes Spiel mit Kombo-Aktionen irgendwie nach vorne zu bringen.
Ja.
Das auf jeden Fall, aber es ist halt die Frage, ist das noch ein Gesellschaftsspiel oder ist das ein, lass uns alle vier solitär spielen.
Ja, und ich würde nochmal die Idee bestreiten, dass man bei dem Spiel nicht so viel mit den anderen irgendwie redet und interagiert. Ich würde behaupten, also wir hatten so viel Downtime in dem Spiel, dass wir zwischendurch angefangen haben, einfach zu dritt über irgendwie Gott und die Welt zu reden, während jemand dran war.
Meistens bei Manu, ja.
Genau. Weil wenn Manu dann dran war, dann hat er, also das hat er, ich glaube, das hat teilweise über 10 Minuten gedauert, dass er dran war oder so. Also ein einziger Zug, ja. Ah, ja. Und das ist halt schon heftig. Und Das ist für mich das ist so schade, weil das Spiel macht eine Sache so gut. Und zwar die Vorbereitung für die nächste Runde, die machst du immer schon, während du dran bist. Das heißt, du musst eigentlich überhaupt nicht drüber nachdenken, was du im nächsten Zug machst. Überhaupt nicht. Ne? Also dein Zug ist fertig und du hast quasi den nächsten schon vorbereitet. Du hast quasi die Sachen schon so, die Planeten schon in die richtigen Bahnen gerückt und weißt schon, was du machen willst. Und ja, dann sind halt alle anderen dran, 10 Minuten lang, und dann sitzt du da und denkst dir so, ja, und jetzt, ne? Weil du kannst auch nicht über deinen eigenen Zug nachdenken, weil der ist ja schon vorgeplant. Was machst du dann, ne? Warum fängst du an, mit den anderen ein bisschen zu quatschen, so ein bisschen über hier, ein bisschen über dies und das?
Ja, aber dauert es dann 10 Minuten, den vorgeplanten Zug auszuführen?
Ja, genau, weil du während du den Zug machst, halt auch noch quasi versuchen musst, den nächsten vorzubereiten. Das heißt, du kannst nicht nur jetzt einfach die Aktion machen, die du letztes Mal vorbereitet hast und gut ist, sondern du musst auch noch versuchen, die Aktion so auszuführen, dass in der nächsten Runde es dann wieder eine klare Sache gibt, die du dann machen kannst. Weil du hast immer diese Doppelseiten und du willst immer, eigentlich möchtest du jede Runde mindestens eine Seite in diesem Buch upgraden, damit sie besser wird. Und das musst du also in die Wege leiten. Aber jede von diesen Buchseiten wird auf eine andere Art und Weise abgegradet, indem man irgendwelche Positionen von diesem Puzzle in der Mitte hat. Das heißt, du kriegst die Puzzleteile erst, während du dran bist in deinem Zug, ne, durch diese Leisten, auf denen du voranschreitest. Und dann kriegst du die Puzzleteile. Und am Ende deines Zugs sollst du die Puzzleteile dann hinlegen. Und das ist quasi die Vorbereitung für die nächste Runde, in der du dann versuchst, die Teile so hinzulegen, dass du dann das nächste Mal irgendwas upgraden kannst. Und das musst du halt alles in deinem Zug quasi bedenken und planen. Und das macht halt diese ganze tolle Idee, dass du nicht mehr großartig über deinen Zug nachdenken musst, total kaputt, weil dann ist dein Zug halt so lang, dass du dann von nichts mehr hast, dass du danach nicht mehr planen musst. Und das macht diesen Buchmechanismus für mich leider so ein bisschen kaputt, weil der eigentlich eine total geile Idee ist, finde ich, dass du dieses Buch hast und das schlägst auf, da sind deine Aktionen drauf, die upgradest du immer weiter und dann werden sie immer besser. Ne, so klassisches Eurogame-Kombo-Dings. Aber boah, dauert das zwischendurch einfach alles lange. Und dann, wenn halt vor dir jemand wieder irgendwas macht, was dir so ein bisschen reingrätscht, dann musst du, dann wenn du dran bist, dann halt Sachen nochmal überdenken, die du eigentlich anders machen wolltest. Und das kann halt wirklich extrem lange dauern.
Genau. Und das Thema, so schön es ist, ne, also es ist wirklich wahrscheinlich mit das coolste Thema, was ich bisher in einem Brettspiel gesehen habe, so völlig beliebig und wurscht ist es, ob dieses Spiel jetzt dieses Thema hat oder nicht. Also es hätte auch, glaube ich, alles andere sein können, weil es einfach wurscht ist. Also du machst einfach nur irgendwelche Sachen auf irgendwelchen Boards, steigst auf irgendwelchen Leisten auf und dann machst du daraus Punkte. Ne? Das ist halt total krasse Kombos und Punkte-Crunch, aber mit dem Thema hat es überhaupt gar nichts zu tun. Leider.
Sieht immer noch ästhetisch aus. Und wie häufig hast du Badenixen auf deinem Spieleboard bisher gesehen? Ich finde, das muss einfach als Pluspunkt jetzt angerechnet werden.
Absolut, das Spiel sieht fantastisch aus. Großartig, ja.
Was spricht denn dafür, dieses Spiel mit mehr als zwei Leuten oder mit mehr als einer Person zu spielen? Weil wenn ich dich 2.5, Daniel, verstanden habe, dann spielt sich der Solo-Modus jetzt nicht schwer. Also ich hab dich ja hier sitzen sehen und es sah schon angestrengt aus, wenn nicht du deinen Zug gemacht hast, sondern den Zug deines Bots. Aber warum sollte ich dieses Spiel mit anderen spielen wollen?
Ich glaube, der Sweet Spot ist nicht unbedingt bei 4 Spielern.
Nein.
Von daher, ich glaube, bei 2 bis 3, wahrscheinlich eher sogar 2, hast du viel mehr vom Spiel und dann hast du auch mehr Chancen auf das Einzige, was der Gegner macht. Du kannst ungefähr, ich weiß nicht, ob du wirklich was verhindern kannst, du kannst zumindest einige Felder besetzen, aber du hast dann auch die Möglichkeit, besser vorauszurechnen, weil, wie gerade schon gesagt, du planst ja immer den nächsten Zug, du könntest schon überlegen, was du in den übernächsten Zug machst, nur bis dahin sind sehr viele Variablen auf dem Feld, viele Dinge, die besetzt sind, neue Puzzleteile, die dazukommen, die die Sachen vielleicht leichter machen, vielleicht sogar schwerer machen, wenn sie irgendwelche Ketten unterbrechen, wie auch immer. Und deswegen ist es schwierig, 2 Züge hinauszudenken. Aber wenn du natürlich zu zweit spielst und dann relativ schnell wieder dran bist, dann sind auch nicht so viele Variablen, die dazwischen funken. Das könnte sehr Spaß machen, glaube ich. Oder mehr Spaß machen zumindest. Von daher, das könnten wir gerne mal probieren. Ich kann es dir gerne mal beibringen.
Nö.
Also ich glaube tatsächlich auch zu dritt wäre es schon deutlich besser als zu viert. Weil, also zu viert hat es einfach zu lange gedauert. Also ich konnte halt, wie der Thomas schon gesagt hat, zwischendurch einfach rausgehen und einfach mal bei anderen Leuten so eine Viertelstunde zugucken oder so. Das war halt einfach absurd zwischendurch, wie lange das gedauert hat. Was jetzt auch nicht unbedingt nur am Spielstil lag, weil klar, einer von uns hat schon manchmal extrem lange Züge gemacht, aber auch wenn ich dran war, und ich bin jetzt normalerweise nicht der Typ, der das alles extrem zerdenkt, sondern ich bin ja so ein Bauchspieler und gucke dann mal, dass es irgendwie funktioniert und habe dann manchmal irgendwie einen ganz guten Riecher. Aber ich habe auch teilweise da einfach 5+ Minuten gesessen und musste einfach denken. Also, weil es einfach nicht anders ging, ne? Und ich denke, das kann schon helfen, wenn einfach einer weniger da sitzt. Dann, dass es wenigstens nicht so lange dauert, dass du zwischendurch wirklich literally den Kaffee machen kannst oder so, ne? Also, ja das, also aber ich denke schon, dass es besser sein kann. Also zu viert würde ich es auf keinen Fall nochmal spielen.
Aber würdest du es nochmal spielen?
Ja, ich würde es nochmal spielen. Auf jeden Fall. Einfach, weil das Spiel so einen Vorschuss hat bei mir wegen dem Thema und der schönen Illustration. Ich finde das Spielprinzip ja auch nicht schlecht. Nur die Umsetzung, die finde ich, an manchen Stellen finde ich das ein bisschen, ist einfach zu viel. Es ist einfach ein bisschen aufgebläht. Diese ganzen einzelnen Spielbretter, sag ich jetzt mal, die man da hat, auf denen man diese Minispiele in Anführungszeichen macht, die sind ja eigentlich eine tolle Idee. Die interagieren ja auch manchmal auf interessante Art und Weisen. Aber es ist einfach für mich ein bisschen too much. Es ist einfach ein bisschen zu aufgepumpt. Hier kann man noch ein bisschen und da kann man noch ein bisschen und steigt man auf der Leiste auf. Wenn man auf der Leiste aufgestiegen ist, dann kriegt man auch ein Puzzleteil, dann kann man auch das Puzzleteil ein und dann kriegt man noch zwischendurch noch 2 andere Puzzleteile, die man auch noch irgendwo einpuzzeln kann und manchmal hat man das gar nicht geplant und dann sitzt man da, scheiße, was mache ich jetzt mit den Puzzleteilen? Dann muss man wieder 5 Minuten darüber nachdenken, wo man jetzt diese scheiß Puzzleteile hintut und das ist einfach ein bisschen too much. Und was mich auch extrem nervt in diesem Spiel, was mich aber in vielen von diesen sehr, sehr großen Eurogames, vor allem so diesen Experten-Level-Eurogames nervt ist, dass es diese Interaktionsmöglichkeiten so unglaublich vorgaukelt. Also, wenn du irgendjemandem was wegnimmst oder in den Weg gehst, dann machst du das aus Versehen. Nicht, weil das irgendeinen Sinn hat für dich. Du würdest nie irgendeine Aktion im Spiel machen, nur um wem was wegzunehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Du spielst das Spiel, um für dich Punkte zu machen. Und wenn zwischendurch mal aus Versehen dabei rauskommt, dass du wem was anderes was wegnimmst, ist das schön. Aber das war alles. Das ist für mich keine echte Interaktion, sondern das ist eigentlich eher so zufällige Interaktion, ne? Würde ich sagen.
Das liegt doch wahrscheinlich auch daran, dass du gar nicht einen Überblick darüber hast, was bei den anderen passiert, oder? Also ganz du bist genau. Doch wahrscheinlich so sehr mit dir selber beschäftigt, ja. Dass du gar keine Gehirnkapazität mehr hast, dir zu überlegen, was machen eigentlich die anderen drei am Tisch, um da irgendjemandem in die Parade zu fahren, ohne dass dein Spielzug dadurch schlechter wird.
Ja.
Genau, und dann kommt halt noch dazu, dass du dich quasi immer so ein bisschen einloggst, was du sowieso nächste Runde machen willst, weil du ja immer schon, während du dran bist, vorplanst, was beim nächsten Mal passiert. Also kannst du auch gar nicht darauf reagieren, was irgendjemand macht eigentlich, weil du, ne, also wenn ich dran bin und ich plane meine nächste Runde schon, während ich dran bin, dann kann ich ja nicht mehr auf das reagieren, was dann der Daniel nach mir macht, weil ich habe es ja schon fertig geplant vorher. Mhm. Also, und das ist halt so ein bisschen anstrengend zwischendurch und so ein bisschen nervig, weil du denkst, boah, jetzt macht der das. Wenn ich reagieren könnte, dann würde ich jetzt das machen. Aber es macht jetzt halt keinen Sinn mehr, weil jetzt will ich halt nächste Runde hier die komische Botanik-Aktion da machen. Das hatte ich schon geplant. Und jetzt mache ich halt die und gucke, was dabei rauskommt, weil sich zwischendurch wieder 12 Sachen verändert haben.
Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, wenn ich Solo spiele, habe ich ein gegebenes Muster. Ich bekomme meine 10 Karten aus dem Buch, die ich upgraden kann, mit denen ich als Grundkonfiguration erstmal in den Start gehe und versuche, dieses Rätsel quasi zu lösen. Wenn ich kompetitiv gegen drei andere Spiele möchte ich natürlich gewinnen, klar. Und dann habe ich aber diese Kombination an Seiten, die mir durchaus auch einen Nachteil bringen können, weil ich einfach die falschen Aktionen auf diesen Seiten habe, die mir per se einfach erstmal nichts bringen. Wenn ich möglicherweise zweimal Botanik habe, wo ich einfach nur Siegpunkte bekomme, ich aber keine Aktion per se durchführen kann, dann bringt mir das herzlich wenig. Ich komme nicht an diese Hand, die ich brauche. Kann keine Kombos aufbauen, die irgendwie wichtig sind. Von daher hat man auch diese Grundkonfiguration der Verteilung der Aktion am Anfang, diese Engine, wenn du so möchtest, die dir in dem Buch gegeben wird, die kann schon sehr einseitig oder asymmetrisch ausfallen, dass sie doch einen Nachteil bringt. Wäre zumindest meine Einschätzung jetzt nach der ersten kompetitiven Vierspielerpartie. Kann sich ja natürlich ändern, wenn man so ein paar Mal mehr gespielt hat.
Genau, das ist auch einer von den Mechanismen, bei denen ich auch einfach nicht verstehe, wie sowas durch so einen Verlag, der so ein Spiel bearbeitet, durchgeht, weil du kannst halt einfach Doppelseiten kriegen, die kompletter Blödsinn sind. Also, womit du wirklich nicht wirklich was anfangen kannst. Und das ist halt einfach traurig. Und ich denke mir, du brauchst ja am Anfang, wenn die Partie anfängt, und dieses Buch aufzubauen, das dauert auch erstmal eine Weile, ne? Also, da müssen erstmal die Karten raussuchen, da muss man sie in das Buch reinstecken, da muss man noch die kleinen Referenzkarten dazu raussuchen. Da sitzt man beim Aufbau ja schon allein 10 Minuten, diese Bücher zusammenzustellen. Ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, warum macht man nicht einfach 4 Bücher, bastelt die zusammen, dass sie so mehr oder weniger passen und einen leicht anderen Fokus haben. Und am Anfang verteilt man einfach zufällig an jeden ein Buch, was schon so präkonfiguriert ist. Und dann hast du halt diesen 10-Minuten-Schritt am Anfang, um dieses scheiß Buch zusammenzubasteln, was manchmal einfach nur furchtbar wird oder manche Aktionen total overpowered sind, gefühlt. Und da habe ich mir schon gedacht, das hätte man einfach streichen können. Dann wäre das Spiel kürzer gewesen, es hätte wahrscheinlich besser funktioniert. Ne? Also es waren einfach viele Sachen in dem Spiel, wo ich mir so dachte, da war irgendwie eine Chance irgendwie verpasst. Da hätte man vielleicht nochmal drüber gucken müssen und da ein bisschen was abschneiden müssen an der Seite. So eine Kante ein bisschen abrunden müssen, damit es ein bisschen besser läuft und nicht ganz so langatmig wird zwischendurch.
Ich freue mich auf unsere nächste Partie, Philipp.
Ja, ich auch.
Ja, klingt überzeugend.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Ich denke, wir haben das jetzt ausführlich genug besprochen. Vielleicht so ein, möglicherweise sogar zwei Spiele, die man sehr oft während einer Partie wollen nicht Puzzle spielen kann. Und da kommen wir als allererstes mal zum Spiel Ruins. Das ist dieses Jahr neu erschienen und ist ein Card-Crafting-Spiel. Das Interessante hierbei ist allerdings, dass die Karten für die Gruppe gecraftet werden und nicht nur für sich selber, wie man das von anderen Spielen her kennt. Sven, möchtest du mal erklären, wie das geht?
Kann ich gerne machen, ja. Das Spiel ist ein sogenanntes Ladder-Climbing-Spiel, wie es schon jetzt in der jüngsten Vergangenheit mehrere davon gab. Nur eben mit diesem Zusatzeffekt, dass man die Karten verändern kann, wie du gerade eben schon gesagt hast. Genau, jeder Spieler bekommt am Anfang 9 Karten auf die Hand, darf die dann eben auch sortieren nach Werten. Und wer an der Reihe ist, spielt beliebig viele Handkarten aus. Voraussetzung dafür ist, jede Handkarte, die man ausspielt, hat den gleichen Wert. Beim Ausspielen kann man dann noch aus der Kartenmitte Folien kaufen und diese Karten dann, die in Hüllen stecken, damit upgraden, um die Werte zu verändern. Beispielsweise, ich habe 2 Neuner auf der Hand und nur eine 7, dann kann ich aus der Mitte eine +2 kaufen, um eben diese 7 ebenfalls zu 9 machen und dann kann ich 3 Karten ausspielen. Alle anderen Spieler folgen dann entsprechend meiner Auslage. Wie gesagt, wenn ich 3 Neuner ausgespielt habe, muss man gleich viele Karten ausspielen, nicht weniger, nicht mehr. die vom Wert her gleich oder höher sind. Wenn ich eben nicht folgen kann und alle gepasst haben, wird die ganze Kartenauslage weggeworfen auf den Ablagestapel und der letzte Spieler, der eine Kartenauslage ausgespielt hat, kommt wieder neu raus. Ziel einer Runde ist es, alle Handkarten loszuwerden. Wer das als erstes schafft, kriegt die meisten Punkte. Der zweite kriegt dann noch die zweitmeisten und so weiter. Genau. Und dann gibt es irgendwann mal eine Siegpunktschwelle. Wenn die überschritten ist, muss man nochmal als erstes, also die nächste Runde als erstes rauskommen, also alle Handkarten loswerden. Dann hat man eben das Spiel gewonnen. Oder spätestens nach Runde 5, wer dann von den Siegpunkten her am weitesten vorne ist, gewinnt dann.
Genau. Ja, spannend fand ich vor allen Dingen bei dem Spiel, dass du ja die Karten modifizieren durftest beim Ausspielen. Das heißt, was auf dem Tisch lag, war quasi schon deine erweiterte Hand, die du mit dem Feuer kaufen konntest. Und die Karten konnten sich ja auch selber duplizieren oder hatten noch andere Effekte, die man dann zu diesen Karten dazu tun konnte. Das fand ich eigentlich immer einen sehr interessanten Denkprozess, zu gucken, okay, was liegt auf dem Tisch, wie viel Feuer habe ich, um Karten zu kaufen und wie kann ich folgen und macht das jetzt Sinn zu folgen? Vielleicht habe ich eine super starke Hand, aber ich will die nicht kaputt machen, um jetzt einfach nur zu folgen. Und ich fand das sehr spannend, ich habe das sehr genossen, auch dieses Upgraden von den Karten, die du ja auch zum Teil für dich selber beanspruchen kannst. Und in meinem Kopf ist immer nur Daniel, der gesagt hat, ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Daniel, wie fandst du denn das Spiel?
Ich mach mal den Philipp. Also, es gab ja tatsächlich eine Runde, da bin ich rausgekommen, hab Karten gespielt, dann wurde das weggestochen, dann habe ich euch beiden zugeguckt, wie ihr gespielt habt. Ja, und dann war die Runde vorbei, mehr oder weniger. Und ich konnte nichts mehr groß machen und habe die Runde fast mit der kompletten Kartenhand beendet. Also entsprechend wenig begeistert war ich vom Spiel, weil ich halt wenig Möglichkeiten hatte. Ich muss aber auch zugeben, ich bin in so Spielen auch nicht so gut und ich hatte jetzt auch nicht die riesige Motivation, das komplett tief zu durchdenken. Das muss ich auch dazu sagen. Das war auch schon spätere Uhrzeit, meine ich, als wir es gespielt haben, wenn ich mich nicht täusche. Aber es war mir, also es ging schnell vorbei, aber in dem Fall meine ich es wirklich so negativ. Also mir hat es gar nicht Spaß gemacht. Ich kann verstehen, dass man das motivieren kann, dass man halt die Karten beeinflussen kann. Das Spielmaterial ist toll, dass man halt diese transparenten Karten hat, dass man diese Kartenhüllen hat, dass man die Karten für sich quasi beanspruchen kann. Ist nur doof, wenn die halt dann immer da liegen bleiben und man halt die nie auf die Hand kriegt, so wie das bei euch passiert ist. Ja, das ist, wie soll ich sagen, man kann hier wenig, also gefühlt wenig Einfluss nehmen, war mein Eindruck bei der ersten Partie. Sven hat das ja, du hast das ja auch das erste Mal gespielt.
Ich habe es auch das erste Mal gespielt, ja.
Ja, aber ich glaube, du spielst ja solche Spiele auch öfters und du hast es, glaube ich, besser direkt durchblickt, wo du auch mal sagtest, ja, mit so einer Hand würde ich jetzt nicht so früh rauskommen.
Ja, typische Ladder-Climbing-Taktik ist ja, die beste Hand zum vorletzten Zug aufzuheben und der letzte Zug ist ja dann einfach nur noch Karten abwerfen. Wenn du eben schon mit der besten Hand rauskommst, dann hast du am Ende eben keine Möglichkeit mehr, irgendwie zu folgen oder irgendjemanden zu stechen.
Ja, das meine ich. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht gut gespielt. Also daran wird es auch liegen, nicht nur an Pech, aber unabhängig davon war das natürlich dann wenig befriedigend, so das Spielgefühl, wenn man halt nur zuguckt, wie ihr beiden spielt und dann ist die Runde vorbei.
Also du hast gerade eben angemerkt, das Spiel geht schnell rum. Wir haben tatsächlich 49 Minuten gespielt. Also so schnell war das gar nicht.
Ja, aber ich fand es immer noch für das Spiel im Rahmen. Also ich hatte genug damit zu tun. Am Anfang ist das ja easy, ne? Du hast eine 9 auf der Hand und wenn du eine 8 folgen willst, spielst du halt die 9. Aber am Ende hast du eine 9 plus 2 plus 3 plus, also alles in einer Karte. 9 plus 2 plus 3 plus die Karte addiert sich nochmal selber, also wenn ich die spiele, ist die nochmal dieselbe Zahl und dann musst du diese Summe errechnen, plus die Zahl, die du da hast und noch vielleicht eine andere Karte, die du auf der Hand hast, inklusive der Karte, die in der Mitte liegt.
Genau.
Und dann denkst du, okay, wie kriege ich jetzt verdammt nochmal 2 15 zusammen, um da drüber zu kommen oder so? Und oft geht das tatsächlich und das fand ich halt echt spannend, wenn man irgendwie so kombiniert hat mit seinem Kaufkraft oder so, oder man hat sich halt dazu entschieden, nee, ich behalte mir das für die nächste Runde. Also für mich war das ein spannendes Spielgefühl, obwohl ich selber eigentlich keine Stichspiele mag und ich finde so eine Art Ladder-Climbing Spiele gehen schon in eine Art Stichspiel, muss man sagen, weil du da halt schon diese Denke dann auch brauchst. Es ist halt einfach nicht nur Karten spielen und dann ist gut, sondern du musst da schon ein bisschen Weiterdenken, eine Ebene. Und ich mag nicht so gerne Stichspiele, aber das hier fand ich ganz gut, ist ja auch kein echtes Stichspiel gewesen.
Was ich ganz schlimm fand, war die Übersichtlichkeit, was du jetzt auch gerade eben sagst. Dann hast du eben hier eine plus 3, plus 5, plus was für eine Zahl ist das jetzt eigentlich und welche anderen Zahlen habe ich noch auf der Hand? Du kannst jede Karte bis zu 3-mal upgraden, plus du kannst sie noch auf die Rückseite drehen, also die Karte selbst, die in der Hülle steckt, dann ist sie auf der Nachtseite und hat dann da ebenfalls einen anderen Wert. Und die stehen alle untereinander, komplett auf der linken Seite von der Karte, aber wenn du sie eben normal auffächerst wie eine Kartenhand, dann siehst du eben oben links die Ecke, aber die ganzen Modifikatoren, ja, die siehst du nicht unbedingt, deswegen musst du irgendwie crude auf der Hand halten, um eben wirklich zu sehen, welche Karte hat jetzt welchen Wert, und es dauert dann am Anfang von der Spielrunde dann schon ein bisschen, bis du die Karten hin und her sortiert hast. Ja, aber insgesamt, mir hat das Spiel richtig gut gefallen. Es ist mal ein Card-Crafting, was meiner Meinung nach gut funktioniert, was eben Cardcrafting wiederum ein Problem darstellt, die Sortiererei am Ende. Du fummelst wieder alle Folien raus, was relativ schnell geht, aber du musst alle Karten wieder auf die Nachtseite drehen, auf die Tagseite drehen, um dann eben für die nächste Partie ready zu sein. Aber insgesamt, das Spiel hat mir wirklich gut gefallen. Ist von Allplay dieses Jahr rausgekommen. Weiß nicht, wie gut man das in Deutschland aktuell kriegt. Ja.
Ja. Also zwei Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme. Überstimmt, Daniel. Tut
mir kann ich gut mitleben.
Okay, dann haben wir noch eine, damit wir Lisa auch noch eingebunden bekommen, eine schnelle Sache. Und zwar haben wir zu dritt Koi gespielt, von dem ich mir sehr viel erhofft hatte, weil ich nämlich Bonsai sehr mag und Koi ja der Nachfolger davon ist. Möchtest du mal ein bisschen was zu Koi erzählen?
Ja, sehr gerne. Ich hatte es ja schon mal vorgestellt und ich war ja schon ein sehr großer Fan von dem Spiel. Bei Koi geht es darum, dass wir unseren eigenen Teich bauen mit Kois da drin. Die Kois schwimmen gerne, nehmen Blumen, mögen Laternen. Du kannst dir aussuchen als Teichbauer, ob du erst einmal meditieren gehst, um deine Kartenauslage besser zu machen. Oder du gehst arbeiten, um dann quasi deine aufgebaute Engine dann wirken zu lassen. Und das ist jetzt einfach mal so ganz in Kürze das Spiel erklärt. Für mich ist es so ein schönes Wohlfühlspiel, was ich liebend gerne halt auch alleine spielen kann. Ich brauche nicht unbedingt weitere Mitspieler, weil die Interaktion untereinander oder generell ist sehr begrenzt. Also das Schlimmste, was passiert ist, dass dir eine Karte aus der Mitte weggenommen wird und die Karten gibt es aber mindestens dreimal in dem ganzen Kartenstapel, sodass sie früher oder später schon irgendwie wiederkommt. Dann machst du halt was anderes in dem Zug.
Aber, um da kurz zwischenzuhaken, man kann einem schon Wertungen extrem verhageln, wenn nämlich jemand anderes schneller ist und kriegt so einen Buddha, der so Endgame-Boni gibt oder so, dann kann das schon ganz schön ärgerlich sein, weil du darauf vielleicht hinspielst, dann hast du dein Ding da gebaut und dann nimmt den sich jemand und du hast halt überhaupt gar keinen Plan, was die andere Person da zusammen gepuzzelt hat. Ist ja auch ein Puzzlespiel, kein Wollnisch-Puzzle, aber trotzdem ein Puzzlespiel. Und da muss man schon sagen, die Übersicht hatte ich auch so, wie wir gesessen haben, überhaupt gar nicht. Und ich hätte sie auch, glaube ich, so nicht gehabt. Ich hatte nur das Gefühl, mir war das alles irgendwie zu kompliziert und irgendwie doch wieder nicht. Und es hat irgendwie zu lange gedauert, bis ich wieder dran war. Und das hat für mich nicht so ein schönes Spielgefühl gegeben, wie ich das gerne gehabt hätte mit dem tollen Material.
Aber ja, ich glaube, das liegt an der ersten Partie, dass man da eben den Überblick noch nicht hat. Ja, für mich hat sich das insgesamt sehr nach Bonsai angefühlt, bloß in einer erweiterten Version. Und die Interaktion finde ich gar nicht mal so wenig. Ich finde die Interaktion eigentlich recht gut, dass du eben diesen Überblick eventuell irgendwann hast. Also ich hatte den schon, meiner Meinung nach zumindest, dass ich den anderen eben die Karten wegschnappe, die jetzt gerade brauchen. Und für mich ist die Karte dann auch ganz gut brauchbar. Und somit, also es ist ein Drafting-Spiel im Endeffekt. Mhm. Und beim Drafting, ich finde das eine sehr gute Interaktion insgesamt.
Du baust ja halt eine Engine auf, ne? Du musst halt gucken, dass du du erweiterst ja mit jedem Zug unter Umständen deine Aktionsmöglichkeiten und auch wie viel du in deinem Zug machen kannst. Das ist eigentlich cool, aber das ist auch genauso wie bei Bonsai, nur dass Koi halt noch zwei, drei extra Ebenen oben drauf hat mit verschiedenen Boni, die man sich da noch zusammen bauen kann mit den Sachen am Rand, wie man das arrangiert, dass die Kois selber noch Boni geben, kommt drauf an, neben was man die legt und so weiter. Mhm. Den Gameflow fand ich bei Bonsai einfach besser.
Ich auch.
Aber ich glaube, Koi würde länger tragen, aber es hat bei mir halt nicht gezündet.
Ja. Also ich habe es auch alleine mehrmals gespielt. Ich habe es mit Daniel 2.5 gespielt, mit euch dann zu dritt und auch zu viert. Und ich muss tatsächlich sagen, mir hat es am meisten alleine oder maximal mit einer anderen Person gefallen.
Autsch. Es lag aber hoffentlich nicht an uns.
Es lag auf gar keinen Fall an den Mitspielern, sondern einfach, weil, ja, ob ihr jetzt da wart oder nicht, ja gut, dann habt ihr mir da vielleicht eine Karte weggenommen, dann habe ich meinen Zug, ich glaube, ich war diejenige, die Downturn so ein bisschen erhöht hat, weil ihr wart immer ein bisschen schneller als ich. Aber das ist generell mein Problem, dass ich auch bei so einem leichten Spiel einfach da so sitze und mir so denke, ach, könnte ich jetzt noch machen? Und wenn ich den Fisch aber so rumlege und ich habe kein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, das heißt, ich muss den Fisch dann auch, ich kann ihn nicht in meinem Kopf drehen, ich muss ihn so hinlegen und dann drehen. Fehlt mir da so. Ja.
Dazu muss man sagen, diese Kois, diese Fische sind auf Acryl draufgedruckt und Lisa hat diese Fische immer, ich würde sagen, bei Plättchen ist die Standsrichtung, bei dem ist es eben die Druckrichtung. Die hat die Fische so rum hingelegt, dass der Druck oben drauf ist und nicht unten drunter. Das Wasser ist doch über dem Fisch. Der schwimmt ja nicht auf der Wasseroberfläche. Oh, das hat mich wahnsinnig gemacht.
Ich habe einen ganz besonderen Teich.
Diese Kois ticken aber anders.
So.
Ja. Ist so. Nee, aber ich muss, Sven, ich muss auf jeden Fall recht geben mit der Interaktion. Und ich glaube, das ändert auch den Spielverlauf und das Spielgefühl, ob du es jetzt alleine spielst. Da hast du dein Puzzle, was du erledigen möchtest. Und das ist fein. Das kann sehr chillig und cozy sein. Aber sobald du mit zu zweit oder zu dritt spielst, hast du dieses Take-That-Gefühl. Das hast du im Solo natürlich nicht. Und ich glaube, das ist stärker, deutlich stärker, als man das zunächst annehmen würde bei dem Spiel.
Aber das spricht ja komplett gegen diesen Cozy-Faktor.
Ich weiß. Aber ich habe dieses Gefühl, weil ich auf jeden Fall auf euer Board gucke und euch die Scheiße wegnehmen werde.
Guter Mann.
Okay. Okay. Ja,
ich habe dieses Gefühl halt nicht, weil ich halt gucke, also ich gucke daran, dass mein Teich ästhetisch aussieht und bestenfalls macht er noch Punkte. Also es ist ja eigentlich mal eine komplett falsche Herangehensweise, dass ich Ästhetik vor Siegpunkte setze. Aber das gibt mir am Ende des Tages so ein schönes Gefühl von, das hat jetzt Spaß gemacht. Mhm. Und deswegen war für mich, ja, ihr wart mit dabei und ja, manchmal war es auch ein bisschen ärgerlich, dass da jetzt diese eine Karte dann weg war oder ihr habt die falsche Karte weggerutscht, dass ich den Bonus darunter nicht bekommen hatte, den ich erhofft hatte. Aber es war jetzt nicht, dass ich mir dachte, oh, jetzt ist mein Teich hops. Also jetzt müssen die Fische oben schwimmen.
Nein, natürlich kannst du immer irgendwas machen, ja.
Ja, genau, du kannst einfach immer irgendetwas anderes, da machst halt irgendwas anderes.
Ja, Hauptsache der Teich ist am Ende schön.
Ja. Vielleicht ist Lisa auch einfach nett im Vergleich zu euch.
Das kann sein.
Du kennst sie nicht gut genug.
Was hast du jetzt?
Sie hat eben gesagt, dass sie lieber auf der bösen Seite ist, auf der bösen Seite vom Teich.
Ich war nett, du kannst dich daran erinnern, dass wir am Wochenende Puri hier Cube Melt 2.0 gespielt haben und ich habe meinen Nachbarn immer die Sachen geschenkt. Die haben nie Minuspunkte durch mich bekommen.
Das lag an deiner Würfelinkompetenz.
Alles klar.
Ekliselt.
Okay. Das besprechen wir nochmal wann anders. Komm du mir mal runter.
Aber dass Spiele einfach gefallen, wenn sie einfach nur schön sind, kenne ich auch. Ich habe ein paar Partien Arche Nova gespielt, wo ich dann einfach nur mein Ziel hatte, diesen afrikanischen Elefanten auszuspielen. Ich habe am Schluss nicht gewonnen, aber für mich innerlich habe ich gewonnen, weil ich habe den afrikanischen Elefant in meinem Zoo gehabt.
Sieger der Herzen.
Ja.
Okay. So, sollen wir zum Abschluss vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr jetzt darauf vorbereitet seid, aber habt ihr ein Highlight-Spiel oder eine Highlight-Spielsituation, wo ihr sagt von dem Wochenende, das war richtig cool? Lisa, hast du so ein Spiel?
Also jetzt einfach aus dem Bauch heraus, ich liebe Blood on the Clock Tower, ich liebe solche Social Deduction Spiele, ich freue mich, wenn eine große Runde da ist und wenn alle, die da sind, ein Spiel spielen. Das finde ich toll und deswegen würde ich sagen, ist das mein Highlight, weil es einfach viel zu selten vorkommt, dass ich solche Spiele spielen kann. Deswegen. Und Sven macht das auch einfach wirklich toll.
Ja, danke für die Blumen.
Und weil du Leuten endlich mal so richtig ins Gesicht lügen kannst.
Ja, konnte ich jetzt leider nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal.
Nächstes Mal kommst du einfach in mein Team.
Nee, das war auch nicht gut. Nicht, wenn du der Dämon bist. Dann lieber andersrum.
Dann Daniel 1.0, was sagst du?
Tatsächlich, das, was wir heute vorgestellt haben am Goldenen Fluss, das hat mir wieder extremst viel Spaß gemacht und war so mein Highlight. Und vor allen Dingen habe ich mich gefreut, dass Sven, obwohl er wirklich grün angelaufen war, als ich das Spiel ausgepackt hat, wegen dem Design und seiner Erfahrung mit der Online-Partie, dass ihn das halt trotzdem überzeugen konnte, fand ich auch cool. Und eben auch, dass Philipp so begeistert war dann davon. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ein bisschen zu einfach, so für seinen Geschmack. Hm.
Sven, was sagst du?
Wie bei Brettspiel-Events eigentlich üblich, bei mir sind es die Leute, die Zusammenkunft, dass wir zusammen waren. Ja, genau. Wir haben auch dieses komische Musikspiel gespielt, dessen Namen ich jetzt nicht in den Mund nehmen will. Dankeschön. Ich habe nicht mitgespielt, ich stand nur dabei. Ja, es hat dann auch Spaß gemacht, die Musik mit anzuhören und euch mit Ratten zuzuhören. Aber allein wegen der Gruppendynamik, allein euch zu sehen, euch in den Arm zu nehmen, das ist das, was diese Spiele-Events, die sind einfach, für mich ist Spielen Gesellschaft, Menschen treffen. Das ist toll.
Cool. Philipp?
Ja, das ist jetzt undankbar, weil ich hätte jetzt tut gesagt, mir leid. Genau, ich hätte jetzt erstmal genau das gleiche wie Sven natürlich gesagt.
Kannst du nicht dasselbe nochmal sagen? Das hat jetzt Sven schon gesagt, ja.
Eben, genau. Also für mich ist Brettspielen eben auch hauptsächlich ein soziales Ereignis. Deswegen mag ich auch Spiele, die interaktiv sind. Und mein nächster Tipp wäre es gewesen, Goldener Fluss, das kann ich auch schon nicht mehr sagen, das hat der Daniel gesagt. Danach hätte ich den Blood on the Clock Tower gesagt, das geht auch nicht mehr. Was mache ich denn jetzt?
Dann doch das Wollnicht-Puzzle.
Genau, nehmen wir noch das Wollnicht-Puzzle. Nee, also mein Highlight ist dann im Endeffekt einfach diese beiden Riesenklopper, die wir gespielt haben, also Seti und Wollnicht-Puzzle, weil solche Spiele spiele ich nicht allzu häufig in meinen anderen Spielegruppen. Und ich benutze das immer so als Testfeld. Ich habe ja Wollnicht Puzzle auch absichtlich nicht gekauft auf der Messe, wo ich es gehypt habe, weil man es nicht anspielen konnte. Und ich mache das eigentlich immer vorher. Und deswegen konnte ich dann den Daniel und seine Exemplar so ein bisschen als Versuchskaninchen verwenden. Und das war dann so ein bisschen auch mein Highlight. Einfach, dass ich diese zwei riesigen Spiele, bei denen ich weiß, ich würde sie nicht einfach so kaufen, dass ich die einfach mal mit voller Besetzung in so einer abartigen 4-Stunden-Partie spielen konnte, wo ich zwischendurch wirklich noch rausgehen konnte, um was bei anderen zuzugucken. Das war dann auch irgendwie geil, weil sowas kommt halt auch nicht häufig vor, dass man halt wirklich so lange Zeit hat, um mehrere solche Spiele zu spielen. Und das war dann so ein bisschen mein Highlight, einfach diese riesigen Klötze mal rauszuholen. Es waren auch mehrere hintereinander. Ja, cool.
Daniel?
Tja, jetzt hast du mir meine Sache weggenommen, weil genau das wollte ich nämlich auch sagen. Bei mir wären es die drei großen Klopper gewesen, die ich solo spiele, aber dann eben auch einfach diese komischen Leute finde, die einfach mit mir diese Sachen mitspielen. Und das finde ich einfach so toll bei diesen Brettspieltreffs. Das heißt, für mich wären das eben Wollnicht Puzzle, Seti und Galactic Cruise, was wir auch einfach als kleinen Absacker mal nachts um Mitternacht gespielt haben.
Bis um 5?
Ja, 4:30, glaube ich. Aber ja, genau. Ja. Also wer genau diese drei Brettspiele hast du jetzt schon erwähnt. Deswegen muss ich einfach sagen, es sind diese chaoten Leute, mit denen man einfach bis 5-6 Uhr morgens spielen kann. Das ist schon mal geil. Aber wenn es ein Highlight-Spiel sein muss, dann würde ich jetzt einfach Feed the Kraken reinpacken, weil das einfach Samstagabend, alle haben Spaß. Daniel ist Captain und gewinnt. Und nein, das war in die gleiche Kerbe, die Lisa auch geschlagen hat. Also wenn wir schon so viele Leute sind, wenn wir möglichst viele davon das gleiche Spiel spielen und dann es sehr viel Spaß macht. Und auch wenn es Social Deduction ist, Thomas, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und das.
Ich gönne euch das ja auch.
Ich finde das Gefühl einfach richtig cool. Deswegen, das wäre für mich jetzt das Highlight. Feed the Kraken Samstagabend mit Shots.
Stimmt, ihr habt ja noch die Shots dazu getrunken. Wann waren
die? Haben wir auch zur Modern Art bekommen.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Ich habe bei Seti auch ein bisschen zu viel davon gehabt, glaube ich.
Und dein Highlight-Spiel, Thomas?
ich habe eigentlich kein so richtiges Highlight-Spiel. Vielleicht ist es Bossfighter QA geworden, nachträglich noch, weil wir es jetzt gespielt haben und sogar meine Frau das mag. Und das ist immer schon ein gutes Zeichen. Grundsätzlich ist es bei mir aber, glaube ich, eher die Fülle an Spielen, die ich mit so vielen tollen Leuten in so kurzer Zeit spielen kann. Ich war 48 Stunden in diesem Haus und habe während der Zeit 23 Spiele gespielt, verschiedene, manche davon sogar mehrere Partien. Und sowas liebe ich. Das zerstört komplett irgendwie ein bisschen meinen Kopf, aber ich liebe es auch gleichzeitig. Und wie du sagst, wenn man dann um 12 Uhr sagt, was machen wir jetzt? Und dann sagen wir, ja, okay, Galactic Cruise, okay, habe ich noch nicht gespielt, aber können wir machen. Und dann fängst du an zu erklären und dir fallen da so gefühlt schon die Augen zu. Aber du ziehst es dann doch durch, auch wenn es mir am Ende doch viel zu anstrengend war, ganz ehrlich, weil es ja dann auch über 4 Stunden gedauert hat nachher. Aber grundsätzlich diese Spielefülle, die da über mich flutet, die mir viele tolle Leute immer wieder neu beibringen, finde ich toll. Das ist für mich immer das Highlight an so einem Spieletreff.
Ja, das stimmt. Einfach, dass alle, die permanent Lust haben, Spiele zu spielen, das ist gar nicht, dass du irgendwie überzeugen musst, wenn man sich jetzt mit Freunden trifft, ja, sollen wir noch ein Spiel spielen? Sondern da werden die Leute schon nervös, wenn du 5 Minuten zwischen Spielende so da nur gesessen hast und gequatscht hast und dann kommt jemand vorbei, wie, ihr spielt nichts? Ah ja, scheiße, was viele. Und das hatte ich bis jetzt nur bei euch, wenn ich mit euch gespielt habe oder bei diesen Spieletreffs, weil einfach alle Bock haben zu spielen. Das ist so eine schöne Atmosphäre. Das freut mich, wenn das häufiger passiert.
Ja, da kommt nicht die Frage auf, wollen wir was spielen, sondern was spielen wir als nächstes?
Ja, genau. Ganz andere Ausgangssituation. Ist echt cool.
Okay. Ja, ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und damit sage ich und alle anderen auch tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Quality Downtime.
Wer das hört, bekommt heute +1 auf Charisma.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.